Es war brutale Gewalt auf den Straßen und bei Wahlkämpfen, die kräftig mithalf, die erste deutsche Demokratie in den Abgrund zu stürzen. Die Abneigung gegen alles Demokratische war zwar in der Weimarer Republik wesentlich ausgeprägter als heute, dennoch ist die historische Parallele beklemmend. Wenn sich heute immer mehr Menschen, die sich politisch engagieren, bedroht werden oder gar um ihre Gesundheit fürchten müssen. Gewalt im Wahlkampf, woher kommt die Wut? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Christine Dankbar ist bei uns, Politikchefin bei der Frankfurter Rundschau. Sie haben auch selbst über den Angriff auf die Wahlhelfer in Dresden berichtet. Jochen Kopelke ist Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Sie sind Polizeioberrat. Angesichts der Angriffe auf Wahlbewerber, Wahlkreisbüros und Wahlveranstaltungen fordert die Gewerkschaft der Polizei ein Sicherheitspaket für die Demokratie. René Wilke ist von den Linken und seit 2018 Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt an der Oder. Sie kennen das Problem von Angriffen auf Politiker. Sie selbst haben bereits Morddrohungen erhalten. Und Thomas Mücke ist Mitbegründer und Geschäftsführer des Violence Prevention Networks, also ein Netzwerk, das Präventionsarbeit gegen Gewalt leistet. Und sie versuchen, Extremisten zu deradikalisieren. Herr Wilke, jetzt gab es ja in den letzten Tagen gleich mehrere Angriffe auf Politiker, gerade auf Wahlkämpfer. Sie sind seit einigen Jahren Oberbürgermeister in Frankfurt an der Oder. Ich habe schon gesagt, Sie haben auch Morddrohungen erhalten. Überrascht Sie eigentlich das Ausmaß der Gewalt, das politisch Engagierte da gerade erleben? Hat Sie diese Gewalt eine neue Dimension erreicht?
So erschreckend die Antwort ist, ehrlich gesagt, nein. Denn auch in Zeiten, als ich noch deutlich jünger war und auch bei Wahlkämpfen mitgemacht habe, war es jetzt nicht so, dass es nicht auch beim Plakate aufhängen und so zu Situationen kam, dass Menschen dann irgendwie sich verbal geäußert haben oder auch unangenehmes Aufeinandertreffen passiert ist. Das ist also nicht ganz neu. Dass es jetzt so eskaliert ist, ist natürlich auch nochmal eine andere Dimension. Ich würde aber behaupten, es mag solche Fälle vielleicht auch schon früher gegeben haben. Wundern tut es mich nicht, weil die Konfliktlage insgesamt, die Art, wie Politik miteinander agiert, aber auch die Zugespitztheit in der Bevölkerung ja eine Dimension angenommen hat, die schon besorgniserregend und neu ist. Und insofern gibt es da viel drüber zu reden.
Frau Dankbar, die Attacken auf Politikerinnen und Politiker nehmen seit Jahren zu. Im vergangenen Jahr haben die Behörden fast 2800 Angriffe auf Mandatsträger aller politischer Ebenen, nahezu aller Parteien registriert. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung, dieser permanente Anstieg?
Das ist im ersten Augenblick ist es schwer zu erklären. Wir hatten kürzlich jetzt die Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik und da hat sich gezeigt, dass gerade bei jugendlichen Gewalttätern die Zahl sehr stark gestiegen ist und die Tatsache auch, dass Gewalt als ein Mittel der Auseinandersetzung mehr noch als früher einfach sozusagen akzeptiert wird, dass schneller zugeschlagen wird. Lieber bin ich der Täter als das Opfer, so nach dem Motto auf dem Schulhof oder auf manchen Schulhöfen. Und Tatsache ist natürlich, dass gerade Politiker derzeit offensichtlich polarisieren wie nie. Also da ist es nicht nur ein politischer Gegner, sondern da ist es gleich ein Feind, der ausgemacht wird. Und dann sind die, also das kennen wir ja schon aus einigen Jahren und Sie können sich auch vorstellen, also der Mord an Herrn Lübcke ist ja auch vor einigen Jahren passiert. Das ist eine Dimension, die hatte es vorher nicht gegeben. Das gibt es also schon länger und die Politiker sind halt auch besonders in dem sozusagen so ins Fadenkreuz geraten.
Und diese Gewalt, diese Aggressivität herkommt. Sie haben jetzt gerade schon die Unterscheidung gemacht zwischen Kriminellstrukturen und möglicherweise politischer Kriminalität, politischem Hintergrund werden wir noch genau besprechen. Herr Mücke, im Fall dieses Angriffs auf den sächsischen Spitzenkandidaten für die Europawahl, Matthias Ecke, fällt ja das Alter der mutmaßlichen Angreifer auf, 17 und 18 Jahre. Nimmt die Radikalisierung, Frau Dankbar hat das ja gerade schon angedeutet, nimmt die unter Jugendlichen zu?
Also wir haben das schon seit einigen Jahren zu beobachten, dass gerade jüngere Menschen angesprochen werden. Das ist in allen Extremismusphänomenbereichen der Fall, teilweise auch sehr junge Menschen. Wir kriegen das auch in unserer bundesweiten Hotline mit, wenn Eltern Sorgen machen sich um ihre 13-, 14-jährigen Kinder, in welche Szene sie abgerutscht sind. Sie können das erkennen auch an denjenigen, die wegen Terrorverdachts, Planung einer terroristischen Handlung festgenommen worden sind. Das waren auch 14- bis 15-Jährige. Jetzt haben wir es hier mit 17- bis 18-Jährigen zu tun. Die extremistische Szene versucht natürlich gerade für solche Handlungen ganz besonders junge Menschen zu rekrutieren.
Herr Kopelke, aus welchen Milieus stammen denn die in der Regel diese Täter oder Täterinnen, die gerade Politiker, Wahlkampfhelfer, also im weitesten Sinn Leute, die politisch tätig sind, angreifen? Ist das ein rechtsextremistisches Problem oder ist das zu kurz gefasst?
Das ist zu kurz gefasst. Wir sehen ja an der Tat, über die jetzt alle sprechen, dass da jetzt schon die ersten Ermittlungsfolge vorliegen. Man sieht da schon natürlich eine politische Komponente, eine auch eher rechte Komponente. Aber der Blick in die Republik zeigt ja eben, dass alle extremistischen Formen die Konfrontation mit Parteien der anderen Seite suchen. Das heißt, wir haben natürlich im Kontext der AfD-Wahlstände Linksextremisten, die Gewalt suchen. Wir haben aber auch im Kontext der Grünen durchaus radikalisierte Personen. Das heißt, im Moment können wir es nicht klar sagen. Wir können aber erkennen, und das ist der Vorteil der Statistik, dass wir überwiegend junge Männer haben, die sind zunehmend gewaltaffin und wir natürlich auch Vorstufen erkennen. Also die Gewalt kommt nicht aus dem Nichts, sondern wir sehen in der Regel einen Verlauf der Kriminalität bei zum Beispiel kriminellen Karrieren.
Auch wenn man sagt, ist das ein besonderer Bezug aus politischen Motiven zu handeln oder ist Gewalterfahrung oder Gewaltbereitschaft davon unabhängig?
Es gibt auf jeden Fall eine politische Komponente. Wir sehen das in vielen Themenfeldern. Wir sehen das im Fußball, dass es eine politisierende Auseinandersetzung gibt zwischen links und rechts. Wir wissen das im Versammlungskontext, dass es auch immer wieder sozusagen die Konfrontationen gibt. Wir sehen aber in der allgemeinen Kriminalstatistik, dass Gewalt grundsätzlich nochmal insbesondere junge Männer in der Statistik darstellen lässt. Aber jetzt in diesem konkreten Themenfeld um Wahlhelferinnen und Wahlhelfer denke ich schon, dass man gerade auch das Erstarken rechtsextremistischer Ideen und rechtem Gedankengut gibt. Und das sehen wir auch am Fall Lübcke, am Tod dieser Person, welches Potenzial insbesondere in der rechtsextremistischen Szene auch steckt.
Wir vermuten ja jetzt politischen Hintergrund bei den Taten, über die wir reden, in Dresden und Essen. Die Frage ist ja, welche Parteizugehörigkeit ihrer Opfer für die Täter eine Rolle spielen. Kann man da, ist das vielleicht nicht Zufall, aber ist das eher Willkür oder wird nach den Erfahrungen, die man hat, da gezielt jemand ausgesucht? Denn ich meine, Herr Ecke ist Spitzenkandidat der SPD im Bundesland Dresden für die Europawahl, der war ja kein Unbekannter gewesen.
Ich weiß nicht, ob die Täter ihn erkannt haben. Es hätte vielleicht auch ein Ehrenamtler treffen können. Aber was eindeutig ist, ist, dass das der Angriffspunkt natürlich auch demokratische Parteien, wenn sie das sind, ein Ausdruck davon sind, dass man dieses System, so wie wir es haben, mit Demokratie und Grundrechte nicht möchte und dass man hier versucht, eine Strategie zu fahren der Einschüchterung des politisch Andersdenkenden und etwas letztendlich auch in Gewalt münzen kann. Und deswegen ist es etwas mehr als nur Gewalt, was wir hier gesehen haben, sondern es ist antidemokratische Gewalt und es richtet sich ganz eindeutig dahingehend, dass die Demokratie destabilisiert werden soll, dass Menschen, die sich hier engagieren, eingeschüchtert werden sollen und dass sie Angst haben. Und das ist eine sehr große Herausforderung, weil wir ja insgesamt an verschiedenen Ecken beobachten können, dass verschiedene Strömungen versuchen, Demokratie zu destabilisieren. Die müssen wir sehr ernst nehmen. Und deswegen sind die Ansätze, dieses auch unter einen besonderen Straftatbestand zu setzen, die logische Konsequenz. Und ich glaube, dass es hier zwischen den demokratischen Parteien einen sehr großen Konsens geben wird, um hier aufzuzeigen, wir müssen etwas tun.
Aber das würde jetzt bedeuten, bei den 17-Jährigen, also die Mutmaßigen, das sind jetzt Tatverdächtige noch, dass die schon so in der Szene drin sind oder so ein gefestigtes Weltbild haben, dass sie gegen Politiker der demokratischen Parteien gezielt vorgehen.
Man muss kein abgeschlossenes Weltbild dafür haben, sondern man muss in dieser Blase drin sein. Und in einer Blase, in der man von Menschen eine Anerkennung erfährt, wo hier emotionale Bedürfnisse befriedigt werden und wo man Leute leicht dazu auch anleiten kann, das ist unser Feind. Und das ist ganz interessant, wenn man mit jungen Rechtsextremisten redet. Die haben nicht das Gefühl, das ist der Unterschied zu früheren Jahren, die haben nicht das Gefühl, irgendwo am Rand der Gesellschaft zu stehen. Sondern sie meinen, sie agieren aus der Mitte der Gesellschaft. Und das ist das große Problem.
Lass uns trotzdem noch bei der Motivation bleiben. bei denjenigen, die jetzt mutmaßlich den SPD-Spitzenkandidaten angegriffen haben, kann man ja nicht davon ausgehen, dass die vorher das Wahlprogramm der SPD zur Europawahl studiert haben und sich dann irgendwie darüber geärgert haben. Ist das diese Motivation, den greife ich jetzt an, nochmal, ist das gezielt, ist das strategisch geplant oder gibt es da beides, die gezielten Angriff wie auch den Einzeltäter, der sich sozusagen im stillen Kämmerlein radikalisiert und dann auf jemanden losgeht?
Bevor ich antworte, ich würde das mal darstellen, wir erleben jetzt mehrere Polizeieinsätze, Polizeilagen, bei denen wir feststellen, dass wir natürlich auch mit geplantem, abgesprochenen zu tun haben. Das sehen wir bei der Fair-Situation, was den Bundesvizekanzler angeht, Habeck. Das sehen wir in Baden-Württemberg bei den Veranstaltungen der Grünen. Das sehen wir auch im Kontext der Protestwelle um Menschen aus der Landwirtschaft. Also es gibt Strukturen und es gibt Kommunikationskanäle, die erst einmal Organisation ermöglichen. Das sehen wir. Telegram-Kanäle. Kommt alles aus der Corona-Zeit. Mhm. Und das ist die Blase, in denen Menschen sich zunehmend wiederfinden. Das heißt, da wird schon gezielt, strukturiert Hetze verbreitet und natürlich auch auf Veranstaltungen aufmerksam gemacht und natürlich auch auf Plakatierungsaktionen. Was den konkreten Fall angeht, ich glaube, es ist nicht mehr entscheidend, dass die Person erkannt wird oder nicht. Es ist die Kombination aus, ich habe ein Opfer vor mir, das ist meist die Einstellung von Menschen, die Gewalt ausüben, und ich bin der Stärkere und ich setze mich durch. Und es geht, manchmal hat man verbale Äußerungen, die begleiten die Tat nochmal. Aber in der Regel geht es da dominierend um die Macht. Und wir sehen, dass dann nicht zwingend entscheidend ist, ob die Person gekannt wird oder nicht, sondern dass die Täterin und Täter in der Regel assoziieren, den Mensch bringe ich mit der Partei in Verbindung. Und dann ist nicht das Wahlprogramm entscheidend, sondern die Abneigung gegenüber der Demokratie.
Herr Wilke, was bedeutet das für Sie, wenn Sie, auch Ihre Partei wird angegriffen? Sie haben ja gesagt, Sie haben auch schon Morddrohungen erhalten. Wenn Sie durch die Straßen von Frankfurt an der Oder laufen, viele kennen Sie ja, Sie sind seit 6 Jahren Oberbürgermeister. Was bedeutet das, wenn man da durchläuft und nicht genau weiß, ist da einer an der Straßenecke, der sich aus irgendeinem Grund über eine politische Handlung oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Partei aufregt und mir jetzt gleich ans Leder gehen will?
Ich glaube, Sie hatten einen Punkt, an dem man da gut anknüpfen kann, nämlich mein Eindruck ist auch, dass sich zunehmend zeigt, dass was früher mal politische Meinungsunterschiede waren, jetzt zu Feindbildern sich entwickelt. Und das ist ein gravierender Schritt. Und wenn das so weitergeht, dann ist das eine riesige, vielleicht sogar die größte Gefahr für das demokratische Zusammenleben. Was das bedeutet, kann ich ja, glaube ich, sehr vielschichtig sagen. Natürlich hat das was damit zu tun, dass auf der einen Seite Politikerinnen und Politiker natürlich nah an den Bürgern dran sein wollen. Wenn aber aus der Bürgerschaft heraus Gefahrenpotenziale da sind, kommt man ja in eine schwierige Abwägung. Das heißt, das berechtigte Bedürfnis und auch die Notwendigkeit zur Nähe, um nah an den Bedürfnissen der Menschen dran zu sein, kollidiert dann mit Sicherheitsfragen. Es hat was zu tun mit auch Lebensentscheidungen. Ich meine, man selber trifft dann noch diese Entscheidung und sagt, man kandidiert, aber da hängt ja auch Familie dran, da hängen Kinder dran, da hängen Menschen dran, die einem wichtig sind. Und die darunter da in Mitleidenschaft gezogen werden, völlig, obwohl die diese Entscheidung nicht getroffen haben. Das ist auch nochmal eine Dimension. Und am Ende ist es dann schon eine Frage, was bleibt denn übrig an Personen, die in einem zunehmend angespannten Diskussionsklima, das von immer mehr Hass und Wut sowieso geprägt ist, von immer weniger Sachlichkeit und Lösungsorientiertheit und dann auch noch in einer potenziellen Gefährdung und das auf kommunaler Ebene dann auch noch durchweg ehrenamtlich, wer bleibt denn da noch übrig, die das machen? Und dort ist immer noch die Basis für demokratisches Zusammenleben. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, und das ist dann schon noch eine Aufgabe, da sprechen wir vielleicht drüber, was man da so tun könnte, dann haben wir für das Gesamtsystem unseres demokratischen Miteinanders, haben wir denen die Beine weggezogen.
Sie haben jetzt gerade gleichberechtigt die Worte Wut und Hass benutzt. Also Wut und Hass haben Sie so nebeneinander gestellt. Herr Mücke, wir haben in der Redaktion lange diskutiert, die Unterzeile. Woher kommt die Wut oder woher kommt der Hass? Wir haben uns jetzt für Wut entschieden. Ist Wut der richtige Begriff für diese emotionale Verfasstheit, für die Radikalisierung, die Radikalität, die Verärgerung? Welche Motive da auch immer eine Rolle spielen, gerade bei jungen Menschen, ist Wut da der richtige Begriff?
Also wenn ich einen Bürger habe, der am Stand wütende Sätze sagt, dann ist es vielleicht Wut. Aber wenn ich einen Menschen habe, der eine schwere und gefährliche Körperverletzung in diesem Ausmaß durchführt, dann ist das meistens Hass, der da ist, weil er schließt ja mit ein, dass dieser Mensch noch schwerwiegendere Folgen haben kann, als dass er nur verletzt wird. Da denke ich mir, das ist das Hass auf dieses System, auf die Repräsentanten dieses Systems. Woher das kommt, der Hass hat sehr oft, der sich da entwickelt, nicht immer unbedingt etwas zu tun mit der Gesellschaft als global gesehen, sondern hat sehr oft auch etwas mit der Dynamik, mit der Geschichte dieser Menschen auch zu tun, in Konfliktsituationen, die drin sind. Aber wir müssen es irgendwo hin kanalisieren, zu glauben, wenn ich hier habe ich die Legitimation, hier darf ich das halt rauslassen. Aber das ist eindeutig mehr als Hass. Wenn ich Menschen als Feindesgruppe definiere und deren Existenzberechtigung mit solchen Handlungen auch in Frage stelle, ist das immer Hass.
Das ist auch übrigens das, was wir im Dienstalltag erleben. Es gibt einen Unterschied, ob Sie auf einen Menschen im Polizeidienst treffen, der wütend ist in einer emotionalen Situation, oder ob Sie auf einen Menschen treffen, der Hass ausstrahlt, der Hass für Gewalt nutzt. Das erleben wir im Polizeialltag schon. Es gibt eine große Diskrepanz zwischen diesen beiden Begriffen, aber insbesondere auch, was das mit dem Körper macht und mit insbesondere der Handlungsfähigkeit. Mhm. Bei Hass sind wir ganz oft auch im Strafrecht, das zeigen auch viele Strafverfahren, teilweise in unkontrolliertem Handeln. Der Rausch liegt dann schon nahe. Und bei wütenden Menschen, da erleben wir durch polizeiliche Arbeit oft, dass wir auch Mechanismen haben, Wut runterzufahren. Es gibt Deeskalationsmöglichkeiten, Kommunikationsstrategien. Und das ist deshalb wichtig zu wissen, wenn Sie die Tat vom Wochenende sehen und insbesondere den Umstand, wie schwer dieser Mensch verletzt wurde, dann ist das keine wütende Reaktion, sondern diese Verletzungsbilder, die entstehen, das, was der Körper da durchlebt hat, das muss auch eine entsprechende Kraft und auch in dem Kontext garantiert eine Form von Hass erfahren haben. Sonst erzeugen sie nicht diese dramatischen, teilweise lebensgefährlichen Verletzungsbilder.
Aber setzt das nicht eine gewisse Planung des Ganzen voraus? Bei Walter Lübcke würde man sagen, das war ein geplanter Mord gewesen.
Sind nach Hause gekommen,
er wurde ausgespäht, um ihn dann aus der Terrasse zu erschießen. Es gibt ja aber vielleicht auch Situationen, wo zwar ein Hass vorhanden ist, aber wo sich dann eine Situation eskaliert. Inwieweit muss man denn davon ausgehen, dass tatsächlich da ein Netzwerk unterwegs ist, politisch radikalisiert, extremistisch gesinnt, dass da ganz gezielt auch vorgeht? Oder nochmal, gibt es auch diese Einzeltäter, die sich selbst radikalisieren, selbst hassen und dann auf jemanden losgehen?
Schwer zu sagen. Also ich kann mir jetzt vorstellen, bei dieser Geschichte in Dresden, da haben ja mehrere Wahlkämpfer, die Plakate aufgehängt haben, das ähnliche Berichte, die offensichtlich mutmaßlich von den gleichen Tätern angegriffen wurden. Da kann ich mir schon auch schon vorstellen, dass da eine Gruppe von Jugendlichen unterwegs war, die einfach, wenn wir schon hier über Wut und Hass reden, für die Schwelle dann schnell zu überschritten ist. Sie sagten selber, dass die Täter oft junge Männer sind, die einfach dann schneller zur Gewalt greifen, dass das dann insofern, die sind wahrscheinlich unter Umständen, ich weiß es nicht, da kann ich nur spekulieren, gar nicht losgegangen, um zu sagen, wir gucken mal, ob jetzt hier Wahlkämpfer unterwegs sind und die schlagen wir nieder, sondern die haben das gesehen und sich entsprechend verhalten, weil das für sie eben das in dem Moment das Feindbild war. Da braucht es dann, so erkläre ich mir das, jetzt nicht unbedingt eine Vorbereitung oder eine konspirative Telegram-Gruppe, die sagt, heute mal schauen, ob welche, das mag es auch geben, ob welche unterwegs sind, sondern dann sieht man das und dann reagiert man darauf, weil man eben auf Politiker mit Aggressionen reagiert und dann eben auch auf die deren Plakate aufhängen. Also insofern, das Problem ist ja, dass Gewalt, also dass einfach der Schritt dazu, jemanden zu beschimpfen oder anzupöbeln, ist natürlich nicht in Ordnung. Man muss ja immer vorsichtig sein mit dem, was man sagt. Aber der Schritt zur Gewalt, wirklich dann jemanden niederzuschlagen und jemand, der am Boden liegt, so wurde das ja auch geschildert, noch zu treten, das sind Dinge, die machen schon fassungslos. Und da ist ja auch irgendwo ein Schalter umgelegt. Da kann man ja nicht einfach sagen, da muss man jetzt mal drüber reden, ob der Mensch frustriert ist oder so. Da verstehe ich dann schon, dass man sagt, das ist jetzt erstmal hier, da muss ganz klar gesagt werden, sowas geht nicht. Diese Gewalt kann einfach nicht toleriert werden in keiner Weise.
Dieser Druck von mutmaßlichen Gewalttätern in Dresden hat ja, so wird von der Polizei im Moment nach Ermittlungsstand vermutet, ja vorher auch zwei grüne Wahlhelfer angegriffen. Dann jemanden von der SPD, hing eben mit Wahlen zusammen, jetzt mit der Wahl zum Europäischen Parlament, aber in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg sind ja auch noch ganz wichtige Landtagswahlen, die wahrscheinlich noch sehr viel zugespitzter auch die Wahlkämpfe ablaufen werden. Glauben Sie, dass das auch etwas mit diesen Wahlkämpfen zu tun hat? Weil es fällt ja auf, dass es vor allen Dingen Leute sind, die Wahlplakate aufhängen. Also gehe ich davon aus, wenn ich da sehe, ist von einer Partei, unterstützt die Partei, will, dass die Partei erfolgreich ist. Und das sind dann Angriffsziele.
Ja, also ich glaube auch, wenn man da mal differenziert reinschaut, es gibt natürlich diejenigen, die sehr im Scheinwerferlicht stehen. Sie haben gerade ein Beispiel genannt mit Herrn Habeck und die Geschichte mit der Fähre. Im Alltag ist es aber so, dass auf kommunaler Ebene die Menschen, die im Kommunalparlament zum Beispiel sind, jetzt nicht überaus exponiert sind. Auch Landtagsabgeordnete ist jetzt nicht so, dass die normalerweise durch...
Wenn sie nicht von denen aber viele sagen, ich habe keine Lust mehr, mich diesen Gefahren auszusetzen.
Na klar, na klar. Aber wir sagen, der Wahlkampf ist deswegen eine so schwierige Zeit, jetzt, wo sich das in einem Maße wieder zeigt, weil jetzt exponieren sich diese Menschen, die dann an Ständen sind, die im Wahlplakate aufhängen, die bei Veranstaltungen sind und damit werden sie zur Projektionsfläche und damit auch zu einer potenziellen Angriffsfläche. Ich würde aber gerne auf den Punkt mit der Wut noch ein bisschen eingehen, weil ich finde die Fragestellung der Sendung ehrlich gesagt genau richtig, weil wir haben Hasstäter und das will ich in keinster Weise irgendwie kleinreden, aber das sind dann Fälle, wo die Justiz und auch der Polizeiapparat sehr, sehr klar mit umgeht, dass die Basis dessen ist aber die Wut. Und aus vielen Wütenden werden dann Einzelne, die hassen. Aber je mehr Wütende wir haben, desto mehr Menschen entspringen daraus, die potenziell hassen. Und deswegen ist die Frage der Wut und woher die kommt, aus meiner Sicht die entscheidende, obwohl es immer noch Einzeltäter geben wird. Und da würde ich mal eine These zumindest in den Raum werfen, die sich aus meiner Sicht in den letzten Jahren immer mehr zeigt. Wenn wir uns anschauen, wie Politik untereinander miteinander umgeht. Ja, also ich erlebe jetzt diese ganzen tollen Bilder und Selfies an allen möglichen Stellen, wo Politiker verschiedener Parteien beisammen sind und sagen, wir sind in den Inhalten getrennt, aber stehen hier gemeinsam für die Demokratie. Wenn davon, von diesem Geist, ein Hauch mehr in den Parlamenten und in den Diskussionen und in den Einzelveranstaltungen da wäre, wäre schon mal vielen geholfen. Weil, wenn ich bei Veranstaltungen bin, insbesondere bei Veranstaltungen, sagen wir mal, eher von den politischen Rändern, dann wird dort in den Reden, um Stimmen zu bekommen und Stimmen zu fangen, in einer Art und Weise gesprochen, dass ich sage, da werden Stimmen mit Wut versucht zu gewinnen. Und die Art, wie dann auch im Bundestag und an anderen Stellen übereinander gesprochen wird, wie Leute gegenseitig herabqualifiziert werden, wie Menschen, die sich politisch engagieren, auch auf Bundesebene, wie denen abgesprochen wird, dass sie etwas Gutes wollen, sondern sie quasi zu Verbrechern erklärt werden, zu Menschen, die irgendwie der Gesellschaft etwas Schlechtes antun wollen, also in so eine Verbrecherecke gerückt werden. Wie all das tröpfelt ja rein in die Gesellschaft. Und da muss man sich doch nicht wundern, dass wenn Politiker und Politikerinnen so übereinander sprechen und diesen Eindruck erwecken, dass dann die Menschen, wie sollen die einen besseren Eindruck von dem haben?
Das muss man aber dann, finde ich, jetzt schon klar benennen. Wenn Sie das, ich teile den Eindruck, den Sie da haben. Ich bin regelmäßig im Bundestag als politische Berichterstatterin unterwegs. Aber da muss man ganz klar sagen, das hat sich komplett verschoben. Das ist die Schuld der AfD. Denn natürlich gibt es politische Auseinandersetzungen, aber die haben in all den Jahren, wie ich das erlebt, gewisse Regeln nicht überschritten. Aber wenn ein AfD-Politiker ans Pult geht und dann kann man wirklich sagen, in 99% der Fälle, dann kommt als erstes hier ist ja sowieso die ganze Bundesrepublik, alles ist im Eimer, nichts funktioniert mehr, es ist alles nur Schrott. Das sind wirklich, als ob hier dieses System per se schon einfach komplett korrupt und nichts mehr funktioniert wäre. Also das ist eine Verächtlichmachung der Institution, der Politik an sich, die ganz klar von dieser Partei ausgeht, das muss man jetzt einfach mal benennen. Und dann hat man natürlich schon eine gewisse politische Kultur, die da auf diese Art und Weise ein bisschen abgesagt ist. Wobei
die AfD ja auch kommuniziert, ja vor allen Dingen auch in den Telegram-Kanälen, in den Social-Media-Kanälen.
Aber ihre eigenen Reden, genau so.
Dass dort ja selbst eine eigene Blase, auch eine politische Blase entwickelt
richtig,
hat.
In die wiederum bekommen die nicht, die Leute, die in der Blase sind.
Ergänzend sagen wollen, ich erlebe auch Reden von herausgehobenen CDU-Politikern. Also wenn ich mir manche Reden von Herrn Seehofer von Herrn Söder über die Grünen anhöre, das ist von der Tonalität dann auch nicht so weit entfernt. Übrigens auch Reden von Mitgliedern meiner Partei im Bundestag, die die Bundesregierung herabqualifizieren. Oder wenn ich mir manches anhöre, was Sarah Wagenknecht so sagt. Ich habe den Eindruck, dass momentan, und das ist dann wiederum auch eine zweiseitige Geschichte, dass man immer lauter und immer härter sein muss, um irgendwie durchzudringen und gehört zu werden, um dass man meint, damit Leute irgendwie abholen zu können, dass auch Personen wie Sarah Wagenknecht ja bewusst sagen, ich will die AfD-Wähler gewinnen, deswegen muss ich denen auch so aufs Maul schauen und dann diese Sprache sprechen und so. Aber wir bewegen uns damit in eine Spirale hinein, wo dann alle irgendwie da drauf satteln und um irgendwie noch vorzukommen und gehört zu werden, dreht sich diese weiter. Und das
ist vor allen Dingen die Algorithmen in den Social-Media-Kanälen.
Ja. Ich muss das nochmal, nicht ohne Grund ist im Bundestag die Bundestagspolizei mit anderen Befugnissen ausgestattet worden und nicht ohne Grund sind die Hausordnungen und die Verfahrensabläufe im Deutschen Bundestag geändert worden. Denn mit Politikern und sind auch Menschen in den Bundestag und in die Büros dieses Bundestags eingezogen, die auch ein Klima auf den Fluren des Bundestags erzeugt haben, wo in Teilen auch öffentlich darüber gesprochen wurde, dass es Angst gibt im Deutschen Bundestag. Deswegen verwundert nicht, dass natürlich im Deutschen Bundestag dann parallel auch auf deutschen Straßen ein solches Klima herrscht. Und ich möchte das nur einmal, weil es kurz angeklungen ist, es ist kein ostdeutsches Phänomen, keine ostdeutsche Situation. Wir haben jetzt in den letzten Monaten so viele Vorfälle öffentlich diskutiert, die eben nicht nur in den ostdeutschen Ländern waren, sondern gerade auch in welchen, wo man es erst einmal nicht annimmt. Wir haben in Baden-Württemberg massive Störungen von Parteiveranstaltungen, Absagen von Parteiveranstaltungen erlebt, große Polizeieinsätze, das geht bis nach Brandenburg. Das heißt, das Kernproblem, was wir aktuell sehen, ist eben nicht eine regional begrenzte Situation mit einem Schlägertrupp, der durch die Gegend zieht, sondern eine Welle, die gerade durchs Land geht und Menschen in ihrem Verhalten verändert, nicht mehr für die Demokratie antreten zu wollen, nach Polizeischutz zu suchen. Und das ist ja, glaube ich, das, was hier auch nochmal in der Brisanz ganz anders ist als die Vergangenheit.
Aber wenn Sie das jetzt nur ganz kurz, wenn Sie das jetzt mit der Welle sagen, die durchs Land geht, dann muss man schon mal sagen, das sind jetzt nicht nur die 4-17-Jährigen, die in Dresden unterwegs sind. Da reden wir dann auch in Baden-Württemberg von Bauern natürlich, wie gesagt, man muss vorsichtig sein, nicht alle Bauern, aber eine deutliche Anzahl von oder eine deutliche Minderheit von Bauern, die mit ihren Treckern unterwegs sind und dann einfach versperren und Politiker nicht mehr in ihre Veranstaltung lassen oder nicht mehr zurücklassen, die wirklich sehr aggressiv reagieren. Ich habe das miterlebt, Kollegen sind mitgefahren auf einer Pressereise von Robert Habeck durchs Land, da durch die Bank. Und da sind es jetzt nicht nur die Jugendlichen, sondern das sind die durchaus älteren Bürger auch schon, die auch der Meinung sind, sie könnten ihre Aggressionen jetzt auch mal ein bisschen mehr rauslassen. Also ich denke mir, da muss man vielleicht überall ein bisschen abrüsten. Klar schlagen die nicht gleich zu.
Aber differenzieren, dass das Wut oder Hass, haben wir ja schon jetzt differenziert, und das natürlich jetzt einen Unterschied macht, ob ich eine Straße blockiere oder einen Spitzenkandidaten zusammenschlage. Um das jetzt nochmal, wenn wir schon beim Entlarven von Stereotypen hier sind, die AfD-Fraktion war das ja gewesen, hat ja im Bundestag eine Anfrage gestellt über Aggressionen und Attacken auf politische Persönlichkeiten. Ich hatte die Gesamtzahl vorhin schon zitiert, das waren knapp 2800 im vergangenen Jahr. 1219 genau haben Mitglieder und Anhänger der Grünen betroffen. Zweiter Platz war bereits die AfD, die offenbar diesen Attacken auch ausgesetzt ist mit 478 Fällen. Sie haben es gerade schon angesprochen, das ist nicht unbedingt ein rechtsextremes Phänomen, sondern das kommt auch noch in anderen Bereichen vor. Das im gesamten extremistischen Spektrum oder politisch extremistischen Spektrum, das vorkommt, worauf ist diese Entwicklung zurückzuführen? Schaukelt sich das gegenseitig hoch?
Wir wissen aus vielen Forschungsberichten, was die Pandemie mit unserer Gesellschaft gemacht hat. Und viele Forscherinnen und Forscher signalisieren, es gibt in der Gesellschaft gerade einen schnelleren Weg in die Radikalisierung, überwiegend durch Hass und Hetze auf TikTok, in all diesen Themenfeldern. Das erleben wir auch im religiösen Extremismus. Wie radikalisiere ich mich, indem ich den ganzen Tag auf TikTok eigentlich nur schlechte Dinge gucke, die übrigens natürlich auch nicht angehalten, gestoppt, zensiert und beendet werden. Das heißt, wir nehmen in allen extremistischen Bereichen einen leichteren Zugang zur Radikalisierung wahr. Wir sehen durch die nicht mehr in echt stattfindenden Auseinandersetzungen an Schulen und so weiter, dass Menschen sich ventilieren können. Und wir sehen im Anstieg mehr Extremisten in Deutschland, sowohl links als auch rechts. Dabei will ich nicht verhehlen, dass nach wie vor die größte Gefahr vom Rechtsextremismus ausgeht. Aber natürlich auch im Religiösen. Und wir sehen auch ein Überschwappen in den Themenkomplex Terrorismus. Das will ich jetzt hier nicht überdramatisieren. Aber alle Forscherinnen und Forscher, und wir sehen das in den polizeilichen Statistiken. Das heißt, wir können erkennen, die Menschen verändern sich. Und wir können das sogar benennen, woran es liegt. An der digitalen Welt, an dem nicht Konsequenzen spüren in Strafverfahren, an einer Gesellschaft, die manchmal auch zu leise ist, an einer fehlenden Zivilcourage einzuschreiten. Und deswegen gibt es eine Gemengelage und wir haben einen ganz klaren Auftrag polizeilich. Wir müssen erstmal Gefahren abwehren, Strafverfolgen, aber wir haben auch präventive Möglichkeiten. Und deswegen ist, glaube ich, ganz wichtig, jetzt eine klare Analyse zu machen. Wer sind die Täter? Was sind die gleichen Mittel, denen man denen entgegensetzen kann, damit eben in Gesamtdeutschland auch eine Einigkeit herrscht in der Frage, wie begegne ich diesen Radikalisierungstendenzen.
Da kommt dann die Organisation von Herrn Mücke ins Spiel. Prävention, Sie haben es mit radikalisierten, extremistischen jungen Menschen vor allen Dingen zu tun. Sie wollen sie deradikalisieren. Wie groß sind da die Erfolgschancen? Gibt es da einen Point of No Return, hinter dem dann nichts mehr geht? Muss man sie möglichst bald erreichen? Und wie sehen dann Präventionsmaßnahmen konkret aus?
Also man kann immer aus dem Prozess der Radikalisierung wieder aussteigen. Wenn man die Tür dafür öffnet, dass die Person sich nochmal anschaut, vielleicht kann mein Lebensweg auch anders gehen. Und je jünger sie sind, desto besser sind die Erfolgschancen. Und wir haben sehr gute Erfolge in der Arbeit, selbst mit sehr schwierigen Gruppierungen, wie zum Beispiel die Rückkehrerin aus Kampfgebieten. Davon arbeiten wir zurzeit mit 54 Personen. Schon seit Jahren haben wir hier noch keinen Rückfall erlebt. Also das können sie schaffen, aber diese Personen melden sich nicht und klopfen nicht bei uns an der Beratungstür an, sondern wir sind auf Hinweise der Gesellschaft, aus der Schule, von den Angehörigen sind wir angewiesen, dass da der Hinweis kommt, wir sehen da ein Problem und dann können wir auch tätig werden. Oder wenn sie in Vollzugsanstalten sind, dann haben wir sie natürlich noch leichter zu identifizieren. Dann werden wir tätig und machen ein Angebot, da kann man etwas bewirken. Aber das ist immer nur das Löschen eines Feuers. Wir müssen aufpassen, dass es keinen Flächenbrand gibt, weil all diese Handlungen, auch die Handlungen in Dresden, stehen nicht im Luft leeren Raum, sondern sind Ausdruck der gesellschaftlichen Entwicklung, die dazu führt, dass momentan doch sehr viele Menschen nicht mehr so überzeugt sind, ist das eigentlich das richtige gesellschaftliche System der Demokratie, sehr schnell glauben, sie haben Verantwortliche festzumachen, Feindbilder festzumachen, woran das liegt, sehr schnell anfällig werden für verschwörungstheoretische Ansätze, übrigens auch in der gesellschaftlichen Mitte. Und wir sozusagen die Menschen, die wir haben noch genug, aber sie werden weniger, die überzeugt sind von dieser Demokratie. Und darauf müssen wir aufpassen. Und da ist die Frage natürlich halt auch so, da gibt es Parteien, die sorgen dafür, dass die Spaltung in dieser Gesellschaft vorangetrieben wird, weil sie den Tag X sich eines Tages erwünschen, die Herrschaft übernehmen zu können. Da muss man Grenzen setzen. Ich finde, da ist auch die Demokratie zurzeit nicht wehrhaft genug. Und wir müssen natürlich aber auch darauf achten, wie ist die politische Kultur des Miteinanderumgehens, was Sie gerade angesprochen haben. Weil wir neigen, gerade nach der Zeit von Angela Merkel, dazu mehr zu polarisieren und weniger auf den Konsens zu achten. Und die Polarisierung, wer polarisiert, muss sich eines bewusst sein, nämlich der Verantwortung darüber, dass aus einer Polarisierung eine Eskalation entstehen kann.
Nehme ich jetzt gerne mal das auf, was Sie sagen, in welcher Gefahr ist die Demokratie?
Also ich finde, dass das uns hinleitet auf die zweite entscheidende Ebene bei dem Ganzen. Weil wir haben jetzt gerade über die Verantwortung von politischen Akteuren gesprochen. Die ist da und die darf man auch in so einer Runde hier nicht wegreden. Es gibt aber natürlich auch die Verantwortung der Bevölkerung. Und Politiker neigen ja dazu, immer zu sagen, oh, bloß keine Wählerschelte und bloß nicht die Menschen kritisieren. Die sind immer toll und haben immer recht, weil sonst ist doof. Aber zur Wahrheit gehört doch mit dazu, dass die Tatsache, dass wir uns in dieser Spirale befinden, auch was damit zu tun hat, dass Menschen das honorieren. Diejenigen, die laut sind, diejenigen, die aggressiv sind, diejenigen, die herabwürdigen, diejenigen, die diffamieren, die sehen doch in ihren Umfragewerten und dann noch bei Wahlergebnissen, wow, das ist ein super Rezept, das funktioniert. Und andere sagen, oh, um dann diese Wähler wieder zu gewinnen, muss ich ja genauso sein, muss ich da ebenfalls mit in diese Kerbe hauen und muss genauso werden, damit wir die nicht verlieren, ist dann die Lesart. Aber das, was man immer bedenken muss bei Politik versucht ja, Wahlen zu gewinnen, am Ende irgendwie Gestaltungsmehrheiten zu bekommen. Und das heißt, sie sind angewiesen darauf, dass Menschen das gut finden, was sie machen. Und deswegen versucht Politik immer das zu tun, was am Ende irgendwie die Leute honorieren. Und was wir aktuell feststellen, nach meiner Wahrnehmung, ist, dass diese Art und Weise honoriert wird und deswegen sich weiter verbreitet. Und ein Teil der Verantwortung ist neben der auf der politischen Seite auch der Bevölkerung. Wenn aufgehört wird, das gut zu finden, das zu unterstützen, das zu honorieren, dann wird auch Politik dieses Rezept nicht mehr anwenden wollen und können, weil es ja nicht funktioniert. Und da ist auch jeder Einzelne und jede Einzelne gefragt, sich selber mal zu hinterfragen, wie gehe ich mit meiner Informationsbeschaffung um? Was sind Dinge, auf die ich anspringe? Wie fair und gerecht ist das tatsächlich? Wie sehr kann ich es wirklich einschätzen? Wie viel weiß ich darüber? Und wie sehr gucke ich mal vielleicht, ob es noch andere Informationen dazu gibt? Und finde ich, dass die Haltung, die da sich ausdrückt und die Art, wie ich angesprochen werde, dass das wirklich etwas mit mir macht, wo ich in einer Gesellschaft leben will, die so läuft. In einer wütenden Gesellschaft möchte ich täglich wütend gemacht werden. Also ich will einfach sagen, es gibt schon das Wechselspiel zwischen beiden und nicht nur die eine Seite.
Das Gemeinsame ist das Grundgesetz. Das Grundgesetz gibt ganz klar vor, wie wir miteinander umgehen wollen, was nicht geht und was geht. Und viele berufen sich dann immer schnell auf die Meinungsfreiheit, man darf ja auch nichts mehr sagen und so weiter. Es gibt das Grundgesetz und es gibt einen Katalog an Rahmen und Strafmöglichkeiten. Und wenn es das Bejubeln von diesen Taten gibt, dann steht auch sowas unter Strafe. Und was sehen wir? Diese Gesellschaft erfährt zunehmend keine Grenzen mehr. Wir sehen bei jungen Tätern, es dauert ewig, bis sie verurteilt sind, wenn deren Schuld festgestellt ist. Also braucht es auch reglementierende Faktoren wie, wenn etwas falsch läuft, muss es sofort ganz schnell erkannt, benannt und sanktioniert werden. Das ist in ganz vielen Bereichen unserer Polizeiarbeit eines der drängendsten Themen. Wie schnell kann eine Reaktion des Staates erfolgen, um eine Grenze aufzuzeigen, um eine Menge und Masse Einhalt zu gebieten, die sagen, das finde ich super.
Wir haben ja nicht nur, wir haben heute Abend ein Date, sondern auch die Innenminister aus Bund und Ländern, fast parallel jetzt zu unserer Sendung, die reden darüber, wie man dieses, was sie nennen, wie man dem Einhalt gebieten kann, also Maßnahmen, Sanktionen, auch abschreckende Maßnahmen, harte Bestrafung. Ist das, wenn dann Prävention versagt hat, nur noch die einzige Möglichkeit? Muss man da changieren mit diesen beiden Möglichkeiten? Wie kann, der Vorwurf kommt ja häufig aus Richtung der Polizeigewerkschaften, dass für die Sicherheit zu wenig investiert wird, die Probleme werden zu wenig ernst genommen, die Polizei wird zu wenig unterstützt.
Naja, dass heute sich zusammengesetzt oder zusammengeschaltet wird, ist bitter notwendig, weil es in erster Linie darum geht, einen gemeinsamen Weg zu finden. Ne? In einer föderalen Struktur, wo in Nordrhein-Westfalen anders Polizei gemacht wird als in Berlin und sonst wo, braucht es einen Gleichklang. Und ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft, die diese Innenministerinnen und Innenminister heute verkünden können, dass es dasselbe Bewusstsein zur Lage gibt und dasselbe Verständnis, gemeinsam dieselben Maßnahmen zu treffen, um kein Ungleichgewicht in dieser Republik entstehen zu lassen, weil wir nämlich ein Flächenproblem haben. Deshalb gucken alle hin, wir Polizistinnen und Polizisten auch, weil natürlich nehmen wir wahr, dass jetzt alle nach Polizei schreien. Können wir gar nicht leisten. Ist auch nicht erforderlich, dass wir neben jedem wahlkampftreibenden Menschen stehen. Aber der Drang zu sagen, ich brauche mehr Polizei, weil ich mich dann sicher fühle, den muss man sehr ernst nehmen, gerade in der Republik, auch in verschiedenen anderen Themenfeldern. Insofern gehe ich schon davon aus, dass der Ernst der Lage jetzt gerade erkannt wird und die Botschaften, die hier in einer halben Stunde oder Stunde verkündet werden, da werden wir alle sehr genau hinhören.
Christian Lindner hat aber der Bundesinnenministerin jetzt 1 Milliarde Euro gekürzt im Haushaltsplan. War das
Haushaltsgesetzgeber ist der Deutsche Bundestag und nicht der Bundesfinanzminister.
Was würden Sie sich denn für Maßnahmen wünschen?
Der Vorschlag, der von uns auf dem Tisch liegt, ist, in einigen Bereichen des Strafgesetzbuchs eine Klarheit darüber zu schaffen, was den Wahlkampf angeht, was verboten ist. Wir sehen, dass viel mehr Prävention ermöglicht werden muss. Prävention ist eine Geldfrage. Vermute, das kann ja am Tisch auch bestätigt werden. Das haben wir nämlich auch an Silvester gefordert. Man braucht runde Tische derer, die auf Menschen einwirken können und nicht nur Repression. Und es braucht natürlich eine Justiz, die in der Lage ist, viel schneller ein Verfahren zu führen, viel schneller Möglichkeiten, die ja auch im Jugendstrafrecht und so weiter möglich sind, die eine Verhaltensveränderung erwirken. Polizei allein löst das nicht.
Genau, ich finde, das ist vielleicht nochmal ein Punkt, den man nochmal ansprechen muss und vielleicht auch eine Hinleitung zu Ihnen, weil so sehr ich größten Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen der Polizei habe und auch vor Ort mit unseren sehr, sehr gut und partnerschaftlich und vertrauensvoll zusammenarbeite, ist es doch so, dass ich glaube, dass wir an die Wurzel des Themas auch ran müssen, weil ansonsten sind wir auch da in der Spirale. Wenn wir nicht das gesellschaftliche Klima in den Griff bekommen, dann wird weiter wütend, also sind Menschen weiter wütend, werden Menschen weiter hassen, werden Taten vollbringen, dann sitzen wir öfter in diesen Runden und dann werden sie weitere Polizisten brauchen und weitere harte Gesetze und weitere Maßnahmen der Justiz. Und das kann ja am Ende auch nicht das sein, worin wir leben wollen, sondern natürlich braucht es all das jetzt, um reaktions- und handlungsfähig nicht sein und auch um abschreckend genug zu sein. Aber die Basis der Lösung ist eben, dass wir das gesellschaftliche Klima wieder in den Griff bekommen und die Art, wie Menschen miteinander umgehen und miteinander leben. Und das ist etwas, das kann man auch nicht verordnen. Da haben alle auch ein Stück Eigenverantwortung.
Okay. Ja, die Eigenverantwortung ist ein wichtiger Punkt, weil ich meine, ich bin auch wütend und trotzdem gehe ich respektvoll und gewaltfrei mit anderen Menschen um. Also man hat auch die Verantwortung für sein eigenes Gefühl. Das muss man auch mal deutlich hervorheben. Zu der Frage dessen, dass dann natürlich schnell nach Polizei gerufen wird, nachvollziehbar, wenn Menschen sich eingeschüchtert fühlen, wenn sie Angst haben, wenn sie auch Angst um ihre Familien haben, wenn sie sich engagieren. Dafür haben wir hunderte von Beispielen, kann ich nachvollziehen. Aber welches Bild da gibt es? Wenn wir jetzt uns überlegen, wir haben die Infostände in einer Einkaufsstraße so und 50 Polizistinnen stehen da rum. Das ist ja auch so ein Bild, was dann provoziert wird, ist das die Demokratie. Ich würde mir wünschen, dass Menschen eher dann auch mal deutlich sich positionieren, wenn es zu Belästigungen, zu Einschüchterungen kommt. Ich würde mich freuen, wenn eine Gemeinde sagt, nein, wir, diejenigen, die am Infostand sind, wir schützen die auch, wir sind dabei. Ich würde mich auch freuen, wenn die Parteien untereinander auch mal Sicherheitspartnerschaften finden würden, damit halt Polizei auch weniger da an das entlastet werden kann. Also dann erwarte ich mir auch ein bisschen mehr zivilgesellschaftliches Engagement vor Ort. Das wäre wichtig, weil sonst gibt die Demokratie da auch ein schlechtes Beispiel. Und ich fand es gut, dass es die Demonstration gab. Also es gibt ja, wie gesagt, zwei. Die eine Sache ist der Straftatbestand, der geschaffen werden muss, was antidemokratische Gewalt angeht. Das müssen wir sehr ernst nehmen, weil es, wie gesagt, ich habe es vorher schon erwähnt, es ist was anderes als nur Gewalt auszuüben, in Anführungsstrichen. Wir brauchen sicherlich auch die Sicherheitspartnerschaften vor Ort mit der Polizei. Da kann man auch logistisch so agieren, dass die Polizeikräfte nicht überfordert werden. Aber wir brauchen auch die Sicherheitspartnerschaft in der Kommune, im Stadtteil, wo Menschen sich gegenseitig auch schützen und sich unterstützen, wenn jemand in Schwierigkeiten kommt.
Ich habe vor 10 Minuten eine Frage gestellt. Ich mache jetzt einen zweiten Versuch. Die Frage, ist die Demokratie in Gefahr? Ist wird das dramatisiert oder bagatellisiert? Oder wie muss man das im Moment aktuell sehen?
Also ich muss sagen, als Sie vorhin die Anmoderation gemacht haben mit Weimarer Republik, da bin ich ein bisschen zusammengezuckt, weil ich finde, dieser Vergleich, der kann ja schon gar nicht zutreffen. Wir kommen jetzt hier nicht gerade aus einem Ersten Weltkrieg.
Und ich habe aber auch gesagt, dass die Ablehnung des Demokratischen damals viel weiter verbreitet war, auch in der Gesellschaft.
Völlig richtig. Mitte.
Da gab es überhaupt keine Anhänger.
Und damit haben Sie die Antwort im Grunde ja auch schon. Denn es ist so, die Demokratie ist eigentlich ist sie immer in Gefahr, und weil sie ja immer verteidigt werden muss. Das ist ja nichts Statisches. Das kennt man an gewissen auch erkämpften gesellschaftlichen und Gesellschaftspolitischen Rechten. Insofern muss man immer sehen, aber ich glaube nicht, dass nächste Woche unser Regime kippt oder so, dass es einen Angriff gibt auf den Bundestag. Also insofern ist die Demokratie nicht in Gefahr. Die Demokratie ist aber in Gefahr, was beispielsweise, Sie hatten das mit TikTok angesprochen, da wird immer so leicht drüber hinweggegangen. Wenn ich bei Jugendlichen oder bei vielen jungen Leuten rumfrage, was sagt ihr dazu, warum das jetzt so eine Gewalt gibt. Das ist sofort, sagen die, viel mehr als die Erwachsenen, weil sie es auch mehr nützen, TikTok. Ja. Denn die Tatsache, dass in deutschen, bundesdeutschen Kinderzimmern, unsere Kinder haben mehr Tote gesehen als wir im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, weil sie das nämlich über ihre Telegram-Gruppen seit dem 7. Oktober ungefiltert bekommen, das kriegen wir gar nicht mit als Eltern zum Teil. Und das sind Dinge, das ist auch eine Verrohung über Medien oder so. Also da würde ich mir auch mal wünschen, in Richtung antidemokratischer Gewalt als Tatbestand, lieber wäre es mir, man würde gegen TikTok mehr vorgehen. Und wenn man einfach diese Algorithmen stört, sodass komplett nur noch demokratische Inhalte eingespeist werden, das gäbe mal eine Verwirrung. Das sind Dinge, also ich glaube, dass die Gefahren unserer Demokratie prägnant benannt werden müssen. Und damit könnte man sie dann auch besser verteidigen. Und eine davon ist wirklich TikTok.
Aber erlauben Sie mir, das Bild zu zeichnen. Ich glaube, ich war in vielen polizeilichen Einsatzsituationen, die brenzlig waren, wo man merkte, hier entsteht was. Und die Polizei hat Möglichkeiten. Wir setzen Helm auf, wir haben Schutzrüstung. Die Demokratie braucht genau das jetzt. Wir müssen uns sozusagen wehrhaft machen. Es gibt Mechanismen, um dieser Einsatzsituation zu begegnen. Und das wird auch funktionieren, denn Sie sehen, diese Anteilnahme an der Tat und an den vielen anderen, die wächst und wird größer. Und der Handlungsdruck auf aktuell politische Akteure wird auch größer. Und das Interesse, schnellstmöglich jetzt auch in eine Politik des Handelns zu verfallen, wird ganz viele auch in den Kommunen ermutigen, da sich entgegenzustellen. Und wenn man das begleitet mit einer starken Polizeipräsenz und eben vielen Akteuren, die mithelfen, dann wird das auch gelingen.
Das klingt dann zum Schluss der Sendung auch noch etwas positiv.
Natürlich.
Ich bin nämlich bei Christine Dankbar, bei Jochen Kopelke, bei René Wilke, bei Thomas Mücke. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Offensive in Gaza, nur noch Verlierer im Nahen Osten. Aktuelles bei Phoenix der Tag mit Bernd Rasim und darin auch erste Erkenntnisse aus der hier schon angesprochenen Innenministerkonferenz. Die Innenminister von Bund und Ländern, Innenministerinnen und Innenminister von Bund und Ländern haben sich heute beraten über den Schutz von Mandatsträgern und anderen politisch Engagierten. Bleiben Sie bei uns.